Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Und heute lesen wir für euch aus Hannibal und aus meiner Kurzgeschichte Vom Ende zum Anfang.
Vom Ende zum Anfang. Muss man auch rückwärts hören dann.
Genau, die Folge können Sie auch rückwärts hören. Es wird aber dann nicht viel Sinn ergeben.
Ja, wir haben gar nicht so viele Themen vom Thema diesmal. Wir haben im Patreon gehabt im März Chai and Chainmail. Das kommt euch vielleicht schon bekannt vor, weil das war auch schon letzten September, glaube ich, im Patreon. Aber diesmal ist es auf Englisch auf Patreon. Weil ich es übersetzt habe, weil ich ja in Galway war. Also ich war ja in Cork und in Dublin und in Galway. Und in Galway war ja Interesse an Rollenspiel, bestand da von Seiten der Deutschdozentin und des Deutschkurses, wo halt auch eine Fantasy-AG oder Leute aus einer Fantasy-AG im Deutschkurs waren. Und die wollten ganz gerne Rollenspiel spielen und vorher ein bisschen einen kleinen Überblick über Rollenspiel erhalten. Und ja, da haben wir uns vorher überlegt, dass es dann cool wäre, mit denen Chai and Chainmail zu spielen, weil das so kurz und knackig ist und man das auch in anderthalb Stunden sehr lustig spielen kann. Dann habe ich das auf Englisch übersetzt und gleichzeitig auch rausgenommen, dass man das mit bereits bestehenden Rollenspielcharakteren spielt. Und stattdessen haben die das mit Lieblings- oder auch Nicht-Lieblingsfiguren aus diversen Medien gespielt. Also die drei Dozentinnen hatten unter anderem eine Frittenbude aufgemacht mit Momo, also Michael Endes Momo und Samwise Gamgee und dem redeemten Voldemort, der jetzt alles wieder gut machen möchte und deshalb eine Frittenbude eröffnet. Da habe ich ein bisschen zugehört, weil es einfach super witzig war. Bei den Studierenden habe ich mich nicht so getraut, mich daneben zu setzen und zuzuhören. Aber die hatten auch lustige Sachen.
Cool. Ja, super. Dann kriegt ihr das jetzt auch noch auf Englisch. Und in einer leicht anderen Version ist das auch schön.
Noch einsteigerfreundlicherer.
Ja. Die Irlandreise und die Tatsache, dass ich auch irgendwie super viel zu tun hatte, ist jetzt auch quasi schuld daran, dass wir heute euch was vorlesen.
Böse Irlandreise.
Nein.
Böses viel zu tun.
Ja, okay. Ja. Das ist eigentlich alles sehr gut, aber wir haben es nicht mehr geschafft, zu früh einen Termin zu finden, dass wir noch eine Folge schneiden können. Vielleicht seid ihr auch schon genau wie ich, ist euer Body auch ready für Hannibal und ihr freut euch, was schon mal einen Einblick zu kriegen.
Und wo kann man denn einen Einblick in deine Kurzgeschichte Vom Ende zum Anfang bekommen?
Die hatten wir letztes Mal schon als eins der Themen vom Thema erwähnt, nämlich die Anthologie Am Saum der Welten von T.B. Pearson rausgegeben. Die ist jetzt seit 8. März auch schon draußen und gibt auch schon auf Instagram Rezensionen dazu. Und da das ja auch ein komplettes Indie-Projekt ist, also da steckt jetzt kein Verlag dahinter, sondern einfach eine Einzelperson, die fand, es wäre cool, eine Fantastik-Anthologie zu machen mit so ungewöhnlicheren Texten.
Ja, sehr toll.
Und da haben wir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir nochmal ein bisschen drauf hinweisen und vielleicht ein bisschen neugierig drauf machen. Ich habe es leider noch nicht ganz zum Ende geschafft. Ich glaube, so 3 oder 4 Texte fehlen mir noch. Aber ich habe die anderen Texte auch gelesen und die waren auch wirklich alle echt cool und ungewöhnlich so. Also wirklich von echt sehr horrormäßig zu so historische Fantasy, zu kurze sarkastische Geschichte über so Arbeitsweltdinge und alles Mögliche und auch von der Form her wirklich sehr coole Sachen.
Ah. Ja, das finde ich auch toll, ja.
Also das freut mich immer besonders, wenn so dieses Innovative auch so ein bisschen auf die Form sich bezieht. Es gab halt einen Text, der war als quasi wissenschaftliche Abhandlung verfasst. Das fand ich cool. Es gab einen, der war so super Stream of Consciousness, also wirklich der ganze Text ohne Punkte, einfach so wie so ein ganz langer Satz.
Krass.
Das saugte einen so ein. Mittendrin merkte ich dann, oh Gott, ich glaube, das ist eigentlich ein Thema, wo ich gar nicht, wo ich vielleicht gar nicht so gut drauf klarkomme, aber es war da so spannend geschrieben, dass ich es auch nicht weglegen konnte. Sind auch Inhaltshinweise drin, also kann man noch vorher gucken.
Super, ich bin gespannt. Ich habe ja im April Geburtstag, ich wünsche es mir zum
Geburtstag. Ah, sehr gut. So, wir verlinken das auch nochmal, gibt es als Print und auch als E-Book. Ja, mein Text ist mal wieder, es wird euch überraschen, habe ich mich an der Heldenreise abgearbeitet.
Gasp!
Es ist so, ich weiß auch nicht. Heldenreise und ich haben ja eine komplizierte Hass-Liebe-Beziehung. Und man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wenn man sich dran abarbeitet und trotzdem aber bei der Struktur dabei bleibt, wie sehr bricht man es dann auf?
Aber du bist ja nicht wirklich bei der Struktur geblieben. Also du hast dir die Struktur vorgenommen, aber andere Dinge. Also
ja, oder? Ja, also klar, aber man kann es natürlich, also ich habe mich da selber gefragt. Wie sehr kann man sich dran abarbeiten, aber so wie sehr thematisiert man es natürlich trotzdem immer wieder, weil man sich dran abarbeitet.
Ach so, ja, okay.
So, weißt du?
Ja, gut.
Das frage ich mich dann manchmal, aber okay. Ich kann dir nochmal meinen Prozess erklären.
Ja, gerne.
So Am Saum der Welten, ich glaube Grenzgänge in die Fantastik ist ja der Untertitel. Ja, so war ganz explizit auch aufgefordert, so ungewöhnlichere Formate zu schreiben. Und dann war ich halt irgendwann bei, okay, Microfiction ist mir ja sehr ein Anliegen. Und da war ich immer noch mal wieder bei der Heldenreise, die ja diese 12 Stationen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, aber was wäre, wenn man diese Station so ein bisschen verfremdet und auch von der Reihenfolge her umkehrt. Also er ist ja vom Ende zum Anfang. Das heißt, man kann sie tatsächlich von hinten nach vorne und von vorne nach hinten lesen. Also ja, 12 Abschnitte, die 12 Stationen der Hinreise aufgreifen. Also es gibt auch andere Versionen, wo sie dann weniger oder mehr Stationen hat. Aber eine davon hat halt 12 Abschnitte. Es sind halt immer genau 100 Worte. Jeder von den Abschnitten ist quasi eine Microfiction mit 100 Worten, die dann krass, zusammen... Ja.
War das schwer?
Nee. Also ja, also nein, also ich... Also, mir
also ja,
immer,
also nein.
Mir hilft es immer total, ein Gerüst zu haben einfach so. Und dadurch, dass diese Station und die Überlegung, die umzudrehen, also es gibt halt irgendwie, es gibt ja in der Heldenreise die tiefste Höhle. Da habe ich dann halt einen Turm draus gemacht zum Beispiel. Es gibt diesen Moment, wo sozusagen die Hauptfigur die Waffe ergreift. Bei mir ist es halt, die Waffe wird fallen gelassen und so. Also das war ja irgendwie schon sowas da, woran man sich so abarbeiten konnte. Und diese 100-Wort-Geschichte ist natürlich total einschränkend, aber dadurch auch total inspirierend, finde ich. Man weiß, man hat nur 100 Worte und muss die dann irgendwie gut auf den Punkt bringen. Da kommt man jetzt auch nicht so ins Labern oder so, sondern es ist halt sehr verdichtet.
Ja, das stimmt. Was liest du denn heute daraus? Was liest du uns heute vor?
Ja, ich habe mir gedacht, was ja am Ende und Anfang geht, ich lese einfach, also es hat ja 12 Abschnitte, ich lese die ersten zwei und die letzten zwei. So quasi als Teaser und wenn man wissen möchte, was dazwischen passiert und ob man es wirklich aus beiden Richtungen lesen kann, dann müsst ihr euch das Buch leider kaufen. Ich fange so an, wie es im Buch steht, das heißt am Ende. Ich sage auch immer den Abschnitt dazu, dann ist es vielleicht weniger verwirrend. Irgendwo über uns brennt der Himmel, leuchtender Purpur, der Mantel von Königen, nun entflammt. Es schert mich nicht und dich noch weniger, Geister entkommen jeder Gefahr. Die kleine Hütte, die wir verlassen haben, ein Scherenschnitt vor dem Flammenhimmel. Die Tür, der Topf über der Feuerstelle und ich denke, seltsam, dass das eine Feuer uns so willkommen ist und das andere den Tod bringt. Auf dem Fensterbrett blüht noch der Klee. Komm, sagt deine Nichtstimme, komm. Ich folge dir zum Bett. Die Decken weiche, weiße Wolken. Niemand wird uns hier finden, sagst du. Wir schließen die Augen. Ich atme tief ein. 11. Deine Stimme ist verklungen. Deine Rüstung zerborsten. Deine Augen gebrochen. Ich kenne die Rituale, aber ich will sie nicht beginnen. Tau auf deine Lider, für den ersten Blick in eine neue Welt. Honig auf deine Lippen, damit der Abschied süßer schmeckt. Asche auf dein Herz, das an dieser Welt verbrannt. Ich lausche dem Geräusch der Wassertropfen, bis jeder Tropfen laut wie Donner hallt. Komm mit, sagst du, komm mit mir, wir gehen nach Hause. Ich blicke auf, deine Gestalt ist dünn wie Papier, ein Lampion voller Glühwürmchen. Ich stelle keine Fragen. Ich will nur deine Hand nehmen. Meine Finger greifen leere. So, das ist die ersten und die letzten zwei Abschnitte.
Ja, wie ist es dazu gekommen? Es ist ja quasi das Ende dieser Geschichte.
Genau, das ist so das Ende.
Ich will jetzt wissen, wie die Geschichte begonnen hat.
Ja, okay.
Vom Ende zum Anfang.
Dann lese ich jetzt als Abschluss noch die 2 und die 1.
Die Heldenreise hat auch diese 12 Stationen, ne?
Ja, die hat in vielen...
Also die hat also, ja immer schon mal unterschiedlich, aber so grundsätzlich.
Sie hat, je nach wer das irgendwie erarbeitet hat, hat sie auch mal irgendwie nur 8 und mal 15 und manchmal 12. Und 12 fand ich so
ja,
ganz
gut.
Die letzten beiden sind ja klassisch irgendwie die Heimkehr und die Transformation. Und die ersten beiden sind der normale Alltag und dann der Call to Adventure. Das Eindringen von was Fremden in die vertraute Umgebung.
Mhm.
Und da sind wir denn jetzt in Abschnitt 2 und 1. Der Wald beschützt unsere Lichtung, wie ein Nest das Ei beschützt. Ein Beben in der Erde, ein Brechen von Ästen und Wurzeln. Kein Tier, kein Monstrum macht solche Geräusche. Licht fängt sich auf Metall, blitzende Scherben hinter den Zweigen. Was aus dem Wald bricht, hat niemand je gesehen. Und du springst auf, Deine Hände packen die Axt, mit der du Feuerholz gespalten hast. Stellst dich dem entgegen, was auch immer kommen mag. Zwischen den Bäumen offenbaren sie sich. Menschen in Metall, Gesichter hinter Visieren, treten auf die Lichtung. Sie sehen dich. Mein Herz tut einen Sprung. Wie Eierschale, die zerbricht. 1. Ich atme aus und sehe mich um. Weiße Laken, die sich wie Wolken ballen. Feuer auf dem Herdstein. Knospen der Klee auf der Fensterbank. Das Rauschen der Bäume und das Rauschen deiner Kleidung, als du durch die Tür trittst. In deinen Händen Wurzeln für die Suppe. Dein Haar bringt den Wind mit herein. Du schlägst die Laken beiseite. Hab dich gefunden, sagst du lachend. Als hätte ich irgendwo anders sein können als hier. Als wollte ich irgendwo anders sein. Du beschützt mich und die Hütte uns und der Wald die Lichtung, auf der sie steht. Komm, sagst du. Zeit für Suppe.
Ach, könnten die doch einfach für immer einfach Suppe essen. Aber jetzt wissen wir ja schon, wie es ausgeht.
Ja,
genau. Ach, das mit der Eierschale ist so cool. Schönes Bild.
Das ist einer meiner Lieblingssätze, glaube ich. Man hat ja manchmal so Lieblingssätze aus dem eigenen.
Auf jeden Fall, ja. Sehr cool. Danke fürs Lesen.
Ja, danke fürs Nachfragen stellen. Die Monster, die aus dem Wald brechen, sind natürlich auch eine perfekte Überleitung zu Hannibal.
Zu Hannibal.
Ihr könnt es ja immer noch vorbestellen.
Ja.
Als Buch oder auch als Goodiebox.
Genau, mit Tee. Wir wollten uns da ja so langsam so rausschleichen. Es gab Leleland ja auch schon nicht mit Tee, sondern nur mit Postkarte. Aber dann wurde doch nachdrücklich gefragt, ob es denn wieder Tee gibt. Und dann mussten wir doch wieder full on Tee und alles Mögliche. Das ist auch eine Karte im Buch, die von Christina Srebalus ist. Und da haben wir gedacht, die packen wir dann auch nochmal mit in die Goodiebox und so.
Ja,
und so lauter cool. Schöne Dinge, ja.
Cool, cool. Wir werden ja nochmal über Monster allgemein reden. Im vermutlich Juni, wenn der Plan klappt. Lene Schmähne, aber wir hoffen es, dass es alles wie geplant hinhaut. Denn eine der Protagonistin ist ja eine Monsterjägerin.
Jawohl. Wir steigen nämlich bei Seite 32 ein. Ich fasse jetzt die ersten 32 Seiten sehr schnell zusammen. Also das Buch heißt ja Ich, Hannibal. Das heißt, die erste Szene ist dann auch, wie Hannibal zurückkehrt zu seinem / ihrem Heer. Hannibal ist nämlich aufgebrochen, um ein Orakel irgendwo zu befragen, wer das Heer im Winterlager an der Ostküste von Spanien quasi lagert. Das ist auch tatsächlich so, also soweit man weiß, es ist historisch überliefert, dass Hannibal das gemacht hat und in dieser Winterüberwinterung zu diesem Orakel gereist ist und zurück von diesem Orakel auf einem gewaltigen, elefantenartigen Monstrum, kommt dann allerdings nicht Hannibal, sondern seine Frau Himilke, die sich von nun an Hannibal nennt und darauf besteht, dieses Heer zu leiten, weil sie, wie sie sagt, vom sterbenden Hannibal dazu auserkoren wurde, seine Mission quasi fortzuführen. But maybe she's lying. Und die Szene, die wir jetzt lesen, ist doch tatsächlich die allererste aus der Sicht der Monsterjägerin, die vielleicht schon ein bisschen mehr darüber weiß, was die Wahrheit ist und was nicht. Die Sphinx landete mit der Geschmeidigkeit einer Katze auf einem der schroffen Hügel an der Küste. Die Flanke des Hügels war für den Holzhunger des Winterlagers gerodet worden, und das verschaffte ihrer Reiterin Aussicht über die Ansammlung von Zelten, Hütten, Koppeln, Schuppen und über die Hafenstadt, von der Tamanzut nicht sagen konnte, ob sie in einem Anflug von Humor, Katerdasht, neue Stadt genannt worden war, ganz wie die Mutterstadt an der numidischen Küste, deren Name nicht mit ihr gealtert war. Es wäre nett gewesen, die neuen Städte wenigstens zu nummerieren, so wie die Römer ihre Töchter. In Katerdasht jedenfalls, diesem Katerdasht, hatte Hannibals Rückkehr Staub aufgewirbelt. Die große Bestie, die Tamanzut für Hannibal bezwungen hatte, stand mitten im Militärlager. Die Pferde mieden sie und nahmen auf ihren Koppeln so viel Abstand ein, wie die Zäune erlaubten. Die Elefanten waren neugierig. Mehrere Treiber pflockten erneut einen Bullen an, der sich losgerissen hatte. Er hatte aus Nervosität überall Haufen hinterlassen, eine Angewohnheit, die das große Biest nicht hatte. Denn als ewiges Geschöpf musste es weder essen, noch trinken, noch schlafen, noch kacken. Es wich nie weit von Hannibals Seite, eine unübersehbare Warnung, den Willen der Götter nicht zu missachten. Auch die Sphinx war ein solches Geschöpf. Tamanzut nahm dem Löwinnenleib das silberbeschlagene Zaumzeug ab, fuhr mit den Fingern durch die weiche Mähne und löste darin Knoten, strich mit den Handflächen über das goldflaumbewachsene Frauengesicht, das ob der Berührung die sinnlichen, bernsteinfarbenen Katzenaugen schloss. »Ruh dich aus«, sagte Tamanzut und erhielt ein zufriedenes Schnauben als Antwort, bevor die Sphinx sich in einer Kuhle auf der Hügelkuppe zusammenrollte. Tamanzut aß getrocknete Datteln zu kaltem Hirsebrei. Die letzten Löffel hatte sie gerade verschlungen, als eine gedrungene Silhouette die Rodung erklomm. Atterball kam außer Atem bei ihr an. »Du hast deine Ausdauer schleifen lassen«, bemerkte sie.
»Ich freue mich auch, dich zu sehen«,
entgegnete ihr Schüler mit einem schiefen Lächeln, und sie stand mit einem Knacken im Rücken auf und schloss ihn in die Arme.
»Wenigstens machen meine Knochen nicht solche Geräusche. Holt dich etwa das Alter ein?«
»Spekulierst du auf meine Nachfolge?« Er lachte.
»Als bisschen Jäger des karthagischen Heeres bin ich doch nicht auf deine Nachfolge angewiesen, alte Frau.«
»Ich sehe da unten nur eine Bestie, und das ist meine.«
»Du hast sie wirklich gefunden?«
»Oh ja. Ich wusste, sie ist nicht mehr in der Wüste. Die Biester eines Volkes wandern, wenn das Herz eines Volkes wandert.«
»Aber was soll dieses Herz bei den Römern, Tamanzut? Haben sie nicht schon genug Biester entwurzelt? Musst du ihnen jetzt auch noch eins schicken?«
Tamanzuts Blick irrte an ihm vorbei zum Meer, als könnte sie Rom jenseits davon sehen. »Sie sollten sich nicht auf ihren Eroberungen ausruhen, sonst macht sie ihnen jemand streitig.«
»Du?«
Atterball versuchte vergeblich, sie zu ergründen. »Ich?« Sie grinste unschuldig. »Reite ich etwa dieses Monstrum in einen Krieg?« »Ich bin eine Söldnerseele. Ich bin dafür bezahlt worden. Was die Ibererin mit dem karthagischen Biest anfängt, ist nicht meine Sache.«
»Und warum bist du dann hier?«
Atterball setzte sich zur geflügelten Raubkatze und tätschelte ihr die Flanke.
»Altes Mädchen. Lange nicht gesehen.«
Tamanzut grinste. »Ich stehe der Ibererin für weitere Vereinbarungen zur Verfügung.« Entgeistert sah er sie an.
»Ich bin der Bestienjäger für Hannibals Armee.«
»Na, das will ich dir auch nicht streitig machen. Fang der Armee deine Harpien und zäume deine geflügelten Stiere. Ich jedoch fange ihr, was sie braucht.«
»Hannibal?«
Tamanzut zog die Sandalen aus und streckte die Füße ins frühlingskühle Gras. »Sie ist eine Frau. Du hast keine Ahnung, was eine Frau braucht.«
»Sie könnte es mir einfach sagen.«
Tamanzut lachte, sah, dass ihn das Lachen verletzte, und lachte noch ein wenig länger.
»Was braucht denn eine Frau, hm?«
entgegnete er.
»Was braucht eine Feldherrin oder eine Heerführerin? Was ein Feldherr oder ein Heerführer nicht braucht?«
»Du hast keine Ahnung. Dabei warst du so lange mit mir unterwegs.« Sie seufzte und griff an ihren Gürtel.
»Oh nein! Oh nein, nein, nein!«
Er sprang entrüstet auf und gestikulierte. Alles an ihm wollte die dumme Frage zurücknehmen, doch sie war ausgesprochen.
»Lass ihn einfach stecken. Lass ihn ein einziges Mal einfach stecken.«
»Wie ein Mann ihn einfach stecken lassen würde?« Tamanzut kannte keine Gnade. Sie nahm die Lederscheide vom Gürtel und zog ihren Phallus heraus. Atterballs Gegenwehr brach in lautes Gelächter, wie eine Welle, die auf Kiesel am Strand trifft und kichernd ausläuft. Tamanzut reckte ihren Phallus in die Höhe. Er hatte eine gute Größe. Lang genug, um die meisten Männer ernsthafte Gedanken daran verschwenden zu lassen, ob ihrer denn nun größer oder kleiner war, aber nicht obszön groß und vor allem ohne Flügel, anders als der, den die Römer verehrten und an jeden Hauseingang und um jeden feisten Hals hängten. Atterball. Was einer Frau fehlt, die als Mann unter Männern gelten will, ist ein Penis. Sie hatte wahrhaft den Langmut einer Lehrerin, nur ihre Mundwinkel quittierten sein Gelächter.
Fängst du ihr ein oder schnitzt du ihn, so wie den da?
Atterball streckte provozierend das Kinn vor. Ein Penis kann viele Gestalten annehmen. Eigentlich ist ein Penis nicht einmal ein Penis. Er kann einer sein oder er kann etwas anderes sein. Hauptsache, er beweist, dass du Eier hast.
Na, oh, bitte,
keuchte Atterball. Die Bestien, die ich ihr fange, werden beweisen, dass sie Eier hat. Du kannst solche Bestien nicht fangen.
Weil ich ein Mann bin und schon Eier habe?
Ach, Atterball. Sie lachte nun auch. Weil du für selbstverständlich hältst, was dir die Welt gegeben hat. Hannibal und ich haben gemeinsam, dass das Einzige, was wir gratis bekommen, Zweifel sind.
Ich habe deine Sicht auf die Welt vermisst.
Atterball grinste.
Aber verrat mir, wie hast du diesen Elefanten gefangen?
Hast du Wein dabei? Fragte sie, denn bei Tanits süßen Lippen immer in der Nähe von Siedlungen und Menschen fiel ihr auf, dass Wein existierte und sie ihn vermisste. Atterball hatte wenig mehr als Essigwasser bei sich. Sie schnupperte missmutig und nahm einen Schluck. Dann sah sie ins windgepeitschte Grau des Himmels auf und suchte nach dem Anfangspunkt ihres Geschichtsfadens. Falls du wissen willst, wie er starb, das weiß ich nicht, begann sie schließlich mitten im Gewirr des Knolls. Es war ein Auftrag der Priesterin in Gades, Dido. Für sie bin ich schon einmal auf die Suche nach dem großen karthagischen Biest gegangen im Umland von Karthadascht.
Welchem Karthadascht?
Unterbrach Atterball sie bereits. Dem Alten. Es gab keine Spur mehr von der Elefantenkuh. Und Dido glaubte sie bereits in Iberien.
Große Biester können schwimmen, nehme ich an.
Die meisten. Tatsächlich fand ich ihre Spuren in der Nähe der Säulen des Herakles wieder, wo das Innere ins äußere Meer fließt. Und im iberischen Inland hörte ich eine Elefantenkuh vor breiter Angst und Schrecken unter den Iberern.
Wie die Karthager seit dem letzten Krieg. Das passt zu ihrem Biest.
Sie hoffte, dass ihr Blick genug Dankbarkeit dafür ausdrückte, dass er das Offensichtliche aussprach. Er lachte und winkte entschuldigend ab.
Erzähl weiter.
Feldherren und Handelsfürsten kommen nach Gades. Zunächst, um den Segen Melkarts zu erbitten und die eine oder andere Ziege zu opfern und dann für Geschäfte.
Ein Markt für unser eins.
Richtig. Händler kommen an den Küsten der äußeren See von Süden, von jenseits der großen Wüste und von Norden, von den Gestaden der Kelten. Sie sind gute Abnehmer für Bestien vom inneren Meer, verkaufen sie weiter oder schützen damit ihre Handelszüge. Ich halte es wie Sie, aber in umgekehrter Reihenfolge. Ich komme fürs Geschäft und bleibe für die Prophezeiungen.
Ist Dido gut? Oder hat sie nur einen guten Namen?
Sie sagt, sie stammt von der Dido ab, die Katadasch auf den Streifen einer Kuhhaut gründete. Sie sieht es so in der Vergangenheit, wie sie anderes in der Zukunft sieht.
Oder sie erfindet beides.
Tamanzut lachte und nahm noch einen Schluck. Du hast ihr noch nicht in die Augen gesehen, mein Schüler. Sie ist eine alte Frau mit knisternder dunkler Haut und dem Haar in dünnen Knoten, die aussehen, als könnten sie von ihrem Vogelköpfchen abbrechen. Ihre Augen wissen mehr, als in ein Menschenleben passt. Als junge Priesterin hat sie die Opfer in Karthadasht begleitet, wann immer sie nötig waren. Viele schreiende Kinder getröstet und in die Unterwelt geführt, wenn die Stadt ihren Tod brauchte. Sie sieht, mit welchem Blick die Götter auf die Stadt blicken. In Gades lauscht sie in einer unterirdischen Kammer im Heiligtum den Wellen, die gegen die Fundamente rauschen. Ich muss nie danach verlangen, sie zu sehen, weil sie stets schon weiß, dass ich da bin. Beim Erzählen hatte sie begonnen, mit dem Phallus zu spielen. Es hatte etwas Beruhigendes. Das fanden schließlich viele, die einen ihr eigen nannten. Mit einem Ruck steckte sie ihn in die Lederscheide. Sie hat manchmal Aufträge für mich. Oder sie befragt mich zu den großen Bestien, wo sie sind, ob sie noch frei sind.
Kann sie das nicht selbst sehen?
Die Geschicke der Menschen kann sie sehen. Aber die der Bestien ebenso wenig wie die der Fischschwärme im Meer. Es besorgt sie, wie viele den römischen Bestienjägern in die Fallen gehen, wie viele nach Rom gebracht und Tanit weiß, wohin gesperrt werden. Aber mir gab sie diesmal einen ähnlichen Auftrag. Das große karthagische Biest zu fangen, bevor die Römer ihre Häscher danach aussenden. Ich dachte, sie wolle den Elefanten in Sicherheit bringen, denn sie teilt meinen Verdacht. Die Römer fangen Biester, um ihre Gegner zu schwächen. Seit sie die italischen Monstren gefangen haben, haben sie einen italischen Stamm nach dem anderen unterworfen.
Sie haben makedonische Monstren gefangen. Sizilische. Angeblich haben sie den kretischen Minotaurus.
Sie lachte, doch es überlief sie kalt. So weit können sie unmöglich wollen.
Unmöglich ist ein Wort, das sie nicht kennen.
Wirklich nicht?
Nur Non-Pot ist.
Erläuterte er.
Nicht möglich.
Gut, dann haben sie wenigstens etwas zu sagen, wenn sie das alabasterne Biest zum ersten Mal sehen, knurrte Tamanzut. Dido jedenfalls, sie sagte zu mir, bring die weiße Elefantin her und ich werde ihr einen Reiter geben.
Und du bist allein los?
Nur ich, die Sphinx und zwei dreiköpfige Hunde, die ich eigentlich in Gades hatte verkaufen wollen. Es war nicht schwierig, die Bestie zu finden.
Nicht für dich?
Nicht für mich. Aber sie bot mir einen gewaltigen Kampf. Hast du sie von nahem gesehen? Ihre Beine zermalmen, ihre Stoßzähne zerschlitzen, auch Hunde leider. Der Händler, der Interesse daran hatte, war sehr geknickt. Wusstest du, dass sie schon sterben, wenn nur einer ihrer Köpfe zerschmettert ist?
Ja.
Atabal seufzte.
Ein echtes Problem mit den Viechern.
Doch ich saß auf dem Rücken der Sphinx, nahm Tamanzut ihren Faden wieder auf. Und wir stürzten uns mit der Sonne hinter den Flügeln auf den Schädel der Bestie. Mein Speer fand sein Ziel über dem Auge der Gigantin und die sterne Spitze grub sich tief.
Und dann war sie dein.
Nicht doch, so schnell ging es nicht. Ihr letzter Kampf war ein Getöse, wie sie sich auf die Hinterbeine stellte, wie sie der Sphinx den Flügel brach, mich zu Boden schleuderte, wie sie dazu ansetzte, mich zu zertrampeln, bevor mein Befehl in ihr wirkte.
Sie hatte den Fuß schon erhoben, nehme ich an.
Oh ja, er schwankte über mir und machte den Tag zur Nacht. Und dann setzte die Alabasterne ihn einfach wieder ab und wurde müde wie ein Löwe und zahm wie ein Lamm.
Bist du auf ihr zurückgeritten? Bis nach Gades?
Nein. Nicht bis nach Gades, aber ich ritt auf ihr. Ich und auch die Sphinx, bis der Flügel geheilt war. Wir schleppten unsere geschundenen Gliedmaßen bis in die Vorberge und dort verbarg ich sie und mich. Und dann, wie Dido es mir vorausgesagt hatte, kam Hannibal.
Er?
Nein, sie.
Ich verstehe. Und du hast ihr den Elefanten übergeben?
Ja, so war es Didos Auftrag.
Das ist rätselhaft. Und du weißt wirklich nicht, wie Hannibal starb?
Tamanzut schüttelte den Kopf. Ihr Blick schweifte in die Ferne. Eigentlich müsste sie nun Atabal das Versprechen abnötigen, darüber zu schweigen, dass sie und nicht Hannibal das Biest bezwungen hatte. aber sie kannte ihn, er kannte sie. Lehrerinnen und Schüler hatten eine andere Loyalität zueinander als Bestienjäger und karthagisches Heer. Ich weiß nur, Dido sah Hannibal scheitern. Der Klarheit halber setzte sie nach. Ihn. Es gab keinen Rat, den sie ihm geben konnte. Sein menschliches Schicksal und alle karthagischen Zukünfte führten ins Nichts.
Und dieser Elefant kann es ändern?
Sie kann das Schicksal von Bestien nicht sehen, Atterball. Hörst du mir wieder nicht zu?
Ich höre dir zu,
eiferte der gekränkte Schüler.
Aber kann sie nicht das Schicksal der Frau auf der Bestie sehen?
Nicht klar. Zu sehr sind die beiden jetzt verknüpft. Aber sie hofft. Sie hofft, dass es ausreicht.
Um Rom zu bezwingen.
Um nicht unterzugehen. Das wäre doch schon was. Atterball lachte spöttisch.
Ich glaube, du hast den Penis zu lange stecken lassen. Nicht unterzugehen? Das wäre schon was? Dann kennst du die Offiziere da unten schlecht. Rom soll brennen. Und sie selbst wollen unsterbliche Sterne am Himmel sein.
Wer weiß, ich bin nur eine einfache Bestienjägerin. Sie sah ihn auffordernd an. Das alte Spiel, seit er 15 war und sie eine narbenübersäte 30-Jährige. Er spielte mit.
Nein, du bist die beste Bestienjägerin.
Das mag sein, sagte sie bescheiden. Das mag sein. Danke fürs Mitlesen, mein Monsterjägerschüler.
Ja, ja. Oh, hervorragend.
Ja, Tamenzut ist super.
Tamenzut und ihr Holzpenis, ich bin schon total an Bord hier. Ja, also ich würde gleich wissen, wie es weitergeht.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, wir werden ja sicherlich in der anderen Folge noch drüber reden. Aber so das, was sich hier so andeutet, dass die Monster irgendwie kulturstiftend sind und wenn man sie einfängt, dann passieren Dinge, das finde ich alles mega spannend.
Ja, das freut mich. Ja, genau, da geht es so ein bisschen drum.
Wie alt ist denn Tamenzut dann jetzt?
Tamenzut ist jetzt so Mitte 40.
Ah, okay.
Atterball war 15, als er ihr Schüler wurde, ist jetzt so 30.
Ja, man merkt, dass die beiden sich gut kennen. Ach ja, ich bin sehr, sehr gespannt.
Na, das freut mich. Die Monstren liegen quasi im Kern der menschlichen Zivilisation irgendwie und haben so ganz seltsame Beziehungen mit denen.
Ja, da bin ich super gespannt drauf. Genau, wir packen natürlich auch nochmal die Links in die Shownotes. Jetzt so die normalen Vorbestellungen zu den Boxen.
Genau. Wenn ihr es normal vorbestellen wollt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das bei vielleicht unabhängigen Buchhandlungen oder lokalen Buchhandlungen oder beides tut. Für uns macht es keinen Unterschied. Es ist für uns nur einfach ein ideologischer Unterschied.
Ja.
Also zu Amazon jetzt im Vergleich. Ja. Ihr könnt es ja auch online bestellen. Kann ja auch bei den unabhängigen Buchhandlungen online bestellen. Just saying.
Sollte ich auch gerade nochmal sagen, also die Am Saum der Welten ist ja über eine Self-Publishing-Plattform erschienen, aber alles, was eine ISBN hat, kann man auch in jeder Buchhandlung bestellen. Mhm. Das heißt, also die könntet ihr dann auch im Buchladen eures Vertrauens kaufen oder im Online-Shop des Buchladens eures Vertrauens.
Ja.
Ach ja, bin sehr gespannt auf Ende Mai, wenn ich ja den ganzen Rest lesen kann.
Cool, ja, ich freue mich auch schon. Also ich glaube, es ist schon ziemlich abzusehen, dass es kein super Erfolg wird, ja. Also, weil jetzt gerade, das ist ja gerade so, Buchmarkt ist ja gerade wieder latent schwierig. Alle Leute sagen immer, im Moment wird nur Romance gelesen, Romance und Romantasy und so. Und das ist es jetzt nicht wirklich. Und ich glaube, vor 2 Jahren, als sie gesagt haben, wow, geil, mach mal so ein Hannibal-Ding, da liefen halt so Sachen wie hier, Ich bin Circe und Song of Achilles und so, lief da quasi noch besser. Aber ich freue mich schon auf all die netten Leute, die das dann lesen werden und die das vielleicht dann auch cool finden. Und habe mich schon damit abgefunden, dass es kein Riesenerfolg wird, dass aber vielleicht Leute sagen, ah, ich mochte das. Darauf hoffe ich jetzt. Das ist mein Goal.
Also ich hoffe auch auf trotzdem großen Erfolg. Ich hoffe es ja immer.
Das ist nett, dankeschön.
Das mit dem Buchmarkt wird auch nicht einfacher.
Das ist auch irgendwie sowas, wo ich so denke, ja, aber das denke ich eigentlich schon seit Jahren. Ich denke mal so, das kann man immer nur mitmachen, bis es sich komplett gegen die Wand fährt und dann muss man frühzeitig, keine Ahnung.
Oh Gott.
Schnell runter, bevor alles in Trümmern liegt. So. Also ich weiß nicht, ob das passiert, aber es ist halt schon so ein bisschen so, ach, das ist einfach sehr schwierig. Es wird halt auch nicht besser irgendwie, ne? Es tun mir immer die Leute leid, die jetzt quasi gerade erst einsteigen und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Vorstellungen haben, die dann leider vielleicht vor 10 Jahren realistisch waren oder vielleicht vor 20. Also vor 10 Jahren waren auch schon Dinge nicht mehr realistisch, die vor 20 Jahren realistisch waren. Und wenn man heute dazu kommt, ist quasi überhaupt gar keine Erwartungshaltung mehr in irgendeiner Form realistisch. Egal auf was sie sich bezieht, ja. Das tut mir dann immer für Leute, die neu dazukommen, tut mir dann immer leid. Bin ich so ein alter Verbitterter. Hier, wie heißen die beiden im Theater, die da so sitzen?
Ja,
Herr Muppet Show, so einer bin ich dann.
Es ist natürlich auch klar, ne? Also allein schon die Papierpreise, die ja so gigantisch gestiegen sind. Die ja. Das ist vielleicht im Großverlag jetzt nicht ganz so schlimm, aber Kleinverlage machen teilweise einfach schon weniger Bücher pro Jahr, weil der Druck so teuer ist. Das ist irgendwie total krass, dass einerseits so gedruckte Sachen total runtergehen und andererseits dann so Luxusexemplare mit Farbschnitt und Prägung und so, so als Sammlerobjekt. Da hatte ich auch mal eine Writing-Excuses-Folge zu gehört, wo die eine Person, die als Agent arbeitet, auch meinte, dass es halt sein kann, dass so gedruckte Bücher an sich irgendwie gar nicht mehr der Standard werden und dafür dann halt aber so kleine Auflagen von so Luxusausgaben sich etablieren und der Rest ist dann eher nur als E-Book oder zum Beispiel nicht mehr als Hardcover, sondern nur als Taschenbuch verfügbar.
Ja, das ist ja auf Deutsch.
Ja, auf Deutsch ist es eh schon so, genau. Aber genau, ist noch ein englischsprachiger Podcast, also ist alles nochmal sehr anders. Ich bin jetzt auch doch bei Instagram und nutze da dann all diese Hashtag-Aktionen irgendwie dann immer für lange Rants über den Buchmarkt.
Ja, wir haben halt so das Bedürfnis, unsere Geschichten zu erzählen und werden das auch, egal auf welche Weise, für immer tun. Egal, ob welche KI kommt und es nachzuahmen versucht. Also irgendwie, weißt du, das ist so, dass ich so denke, irgendwie geht's natürlich immer weiter. Irgendwie werden Leute immer Geschichten erzählen wollen. Und das Einzige, was wir machen können, ist es halt weiter versuchen und weitermachen. Ja. Und ja, zu versuchen, es auch für alle anderen halbwegs erträglich zu halten und dann mal gucken, was passiert.
Das ist halt schon wieder deprimierende, deprimierende Gedanken. Aber ja, es ist halt auch schwierig. Also für kaum einen Teil der Buchmarktbeteiligten irgendwie einfach, von daher muss man dann mal schauen, dass es irgendwie trotzdem weitergeht.
Ich glaube, man muss halt irgendwie ein bisschen gucken, dass man sich nicht so den riesen Druck macht, ne? Also ja. Ich finde es auch super, bei so Aktionen mitzumachen und irgendwelchen Hashtag-Aktionen und Tagen und sowas. Aber ich denke auch oft so, ich habe da auch oft so nicht so die Power zu und dann denke ich mal so, ja, passiert ja auch nichts, wenn ich das nicht mitmache, ne? So, also das ist schon mal so das eine. Es ist super, das mitzumachen, wenn man irgendwie eine coole Idee hat oder so. Aber sich jetzt nicht irgendwie total fertig machen. Oh nein, aber das Netzwerken, es ist sofort alles ab Popo, wenn ich nicht bei Aktionen keine Ahnung was mitmache oder so.
Ne? Nee, also ich habe über Netzwerken war echt einen super schlauen Spruch gehört in einer Podcast-Folge, der jetzt nicht über Buchmarkt ging, sondern bei Justitias Töchter, also so ein feministischer Jura-Podcast. Mhm. Und da sagte mal eine Gästin irgendwie, Netzwerken ist für sie halt nicht, dass man einmal die Woche zusammen Golf spielen geht oder so, ne, sondern Netzwerken ist für sie halt, dass man weiß, okay, die Person, die hat irgendwie die Fähigkeiten und die Einstellung und wenn ich dann mal über irgendwas stolpere, wo genau so jemand gesucht wird, dann sage ich hier, da kenne ich wen.
Ja, voll.
Das finde ich halt auch richtig gut und es nimmt so ein bisschen diesen Druck raus, man immer bei allem dabei sein muss und auf jeder Veranstaltung, bei jedem Online-Aktion überall immer mitmachen.
Und das kommuniziert auch super gut, dass wir ganz oft so diese Einstellung haben, so ich individuell muss jetzt irgendwie gucken, dass ich für mich das Beste raushole. Mhm. Aber letztendlich ist es immer am allerbesten, wenn wir als Bewegung weiterkommen oder als Community oder so, ne, was wir ja doch irgendwie sind.
Ja, total.
Und deswegen versuche ich mir da auch mal zu sagen, ne, so nicht verbittern, weiter Geschichten erzählen, weiter versuchen mit Geschichten die Welt zu verändern, egal was da rauskommt.
Ja, und das Wissen so ein bisschen weiterzugeben. Also ich hatte ja gerade jetzt im März 2 Workshops, der eine war schon im Februar und jetzt die anderen 2 im März und das war irgendwie auch voll schön, weil die Runden auch so super nett waren und irgendwie ich da Leute drüber kennengelernt habe, die ich auch vorher noch nicht kannte und man sich dann auch hinterher noch so ein bisschen ausgetauscht hat und noch mehrere Leute, die ich jetzt halt neu folge und so coolen Shit machen und wo ich jetzt so ein bisschen auch so aus so ganz anderen Richtungen, es waren witzigerweise unabhängig voneinander 2 Leute dabei, die Bühnenkunst machen.
Ah, oh.
Genau, also in beiden Workshops jeweils eine Person. Ich habe hinterher gedacht, eigentlich hätte ich die nochmal einander vorstellen müssen. Aber das war echt sehr nett und ja, durch das Online-Format, auch dem einen Workshop von Norddeutschland über Österreich bis nach Spanien, irgendwie aus allen Ecken Leute dabei. Das hat irgendwie total viel Spaß gemacht. So Community-Momente, das gibt mir immer so ein bisschen Hoffnung. Genau, also bei dem einen haben sie nachher auch am Ende noch die Leute im Chat ihre Handles von Instagram und Mastodon und so geschrieben, damit man sich weiter vernetzen kann und so. Das finde ich ja immer richtig toll einfach.
Schön, ja.
Ja. Ja. Wir werden jetzt, wir waren ja gerade bei Romans und dass Hannibal da ja nicht reinfällt, aber wir werden jetzt trotzdem im Audio extra nochmal einen Blick auf das Liebesleben von Tamin Sud werfen. Nein, also so ein bisschen. Ja, wir lesen gleich noch eine Szene, wo sie ihre Ex-Freundin trifft. Gott, das ist übrigens auch so voll so ein Lieblingstrope von mir, ne? So Exes, die sich wieder treffen. Das holt mich ja auch total ab.
Exes, die in Tavernen trinken.
Ja, ja. Genau, ein Medienthema haben wir heute jetzt nicht, weil das alles etwas improvisiert war. Aber die Medienthemen sind ja so Hannibal unterm Saum der Welten sozusagen.
Ja, genau. Das war unsere 66. Folge mit Hannibal am Saum der Welten. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter genderswappodcast, auf Mastodon unter genderswappod@literatur.social, auf Blue Sky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren Freundinnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Mai und sagen danke fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Unsere Patrons sind Aha,
Alexander,
Andrea,
Anna, Bapf,
Boni,
Brophy,
Caroline,
Katrin,
Christopher,
Cypher,
Claudia,
Daedalus Root,
Dominik,
Doro,
Elea,
Elias,
Eva,
Felix,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gamadeus,
Henning,
Holarius,
Ingwer,
Jan,
Janati,
Janis,
Jan-Niklas,
Jassi,
Johanna,
Johannes,
Judith,
Julia,
Justin,
Kai,
Kama,
Katrin,
Katta,
Kay,
Kirsten,
Laura,
Lilly,
Lisa,
Löra,
Mara,
Marcel,
Marco,
Mario,
Markus,
Mary,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
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 Mo,
Moritz,
Mr. B,
Mück,
Natschi,
Nikolas,
Limea,
nur der Tim,
Patrick,
Paula,
Petter,
Philipp,
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 Projektmührer,
Rabenkönigin,
Ralf,
Resa,
S,
Sarah,
Schreiberling,
Skimi,
Shelly,
Sol,
Sphärenmeisterspiele,
Sven,
Tahina,
Tanja,
Techno-Smurf,
Tentacle Duck,
Tino,
Tjörn,
Tobias, Vanessa,
Vic,
Vital
und Senja.
Dankeschön an euch alle.
Dankeschön.